Im Gegenteil, die Wohnungskrise hat sich verschärft, verschärft sich auch weiter. Tatsächlich sind die Angebotsmieten weiter gestiegen seither. Es sind sozusagen nach wie vor, also es wohnen immer mehr Menschen in überbelegten Wohnungen. Es sind auch immer mehr Menschen, die quasi von Wohnkostenüberlastung bedroht sind.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Barbara.
Hallo Matthias.
Heute ist Barbara Schönig zu Gast. Sie ist Professorin für Stadtplanung und hat im Band Umkämpftes Eigentum einen sehr lesenswerten Vorschlag für eine radikale Reform gegen die Wohnungskrise gemacht. Darüber wollen wir heute sprechen. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich sagen würde, und das würden wahrscheinlich viele andere auch sagen, dass die Wohnungskrise eigentlich einer der wichtigsten oder auch schlimmsten Krisen unserer Zeit ist. Und wir haben vor 3 Jahren hier schon mal die Stadtforscherin Lisa Vollmer gehabt und haben damals schon zur Wohnungskrise gesprochen. Und auch damals, ich habe das nochmal gehört, war eigentlich sagte man, okay, das ist eine totale Krise. Und jetzt hat sich eigentlich seitdem ganz wenig geändert, war mein Eindruck. Also wir haben immer noch 1,4 Millionen Wohnungen, die fehlen. Es ist sozusagen in meinem Bekanntenkreis, die Leute können sich finden entweder nichts oder zahlen einen riesigen sozusagen Beitrag ihres Einkommens für die Miete. Also wie ist da dein Eindruck? Würdest du sagen, die hat sich verschärft?
Ja, also ich fürchte, das stimmt leider, was du sagst. Ich habe den Beitrag von Lisa Vollmer auch nochmal gehört und tatsächlich hat sich seither nicht viel verändert. Im Gegenteil, die Wohnungskrise hat sich verschärft, verschärft sich auch weiter. Und das ist auch nicht das erste Mal so. Das ist ja sozusagen, kommt ja noch dazu. Wir beobachten es ja nicht erst seit 3 Jahren. Tatsächlich sind die Angebotsmieten weiter gestiegen seither. Es sind sozusagen nach wie vor, also es wohnen immer mehr Menschen in überbelegten Wohnungen. Es sind auch immer mehr Menschen, die quasi von Wohnkostenüberlastung bedroht sind oder sozusagen wohnkostenüberbelastet sind. Auch die Wohnkostenbelastung insgesamt steigt. Da gibt es natürlich regionale Unterschiede und auch Unterschiede zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen. Aber tatsächlich scheinen all die Maßnahmen, die derzeit ergriffen werden, nicht wirklich was zu bringen. Und dafür gibt es natürlich gute Gründe.
Und wenn du das jetzt so anteaserst, was wären da Gründe?
Naja, sozusagen alleine Wohnungsneubau hilft eben nicht, um die Mietpreisdynamik zu bremsen. Und wir haben nicht nur ein Problem damit, dass Wohnungen fehlen tatsächlich, immer mehr Menschen quasi beispielsweise wohnungslos werden oder eben in überbelegten Wohnungen wohnen, sondern wir haben schlicht ein Problem mit den Preisdynamiken im Wohnungsbestand. Und die lösen wir nicht dadurch, dass mehr gebaut wird, beispielsweise.
Lass uns da auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen. Jetzt hast du ja in deinem, also darauf zurückkommen, und du hast jetzt in deinem Beitrag eine besondere Perspektive eingenommen. Du sagst nämlich, dass Wohnen in unserer Gesellschaft grundsätzlich warenförmig organisiert ist und dem Eigentumsprinzip gehorcht. Warum hast du denn sozusagen was entdeckt man da nochmal Neues, wenn man das Problem so angeht?
Ja, ich bin sicher, wir waren alle schon mal auf einer Demo oder haben Schilder gesehen, auf denen steht, Wohnraum ist keine Ware. Und das ist natürlich normativ gesprochen auch richtig. Dem will ich auch gar nicht widersprechen. Da geht es aber vor allen Dingen darum, dass wir im Grunde sagen, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Jeder muss wohnen, jeder braucht Wohnraum. Das ist gewissermaßen auch klar. Die Frage ist nun, warum sagen wir das eigentlich? Wir sagen das deshalb, weil wir feststellen, offensichtlich funktioniert das nicht und sagen, dieses Grundbedürfnis wird nicht befriedigt. Und wir müssen schlicht und ergreifend feststellen, dass Wohnraum offenbar als Ware behandelt wird. Ja, also Wohnraum wird sozusagen in unserer Gesellschaft behandelt wie jede andere Ware. Deshalb sozusagen finden sich die Regelungen zur Miete auch im bürgerlichen Gesetzbuch. Dort wird gewissermaßen der Austausch von Waren geregelt zwischen freien handelnden Individuen. Und dort, egal ob ich einen Ventilator kaufe oder ein Auto miete, das ist sozusagen Ware gegen Dienst, also Ware oder Dienstleistung gegen Geld. Und genau das ist das, was beim Wohnen auch passiert. Und das ist der Ansatzpunkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir gewissermaßen dafür sorgen wollen, dass alle Wohnraum haben.
Und jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich, wenn wir uns diese Warendimension vor Augen führen, ja auch sagen könnten, dass eigentlich seit Engels, der den Beitrag zur Wohnungsfrage geschrieben hat, Wohnen ja auch einfach eine Klassenfrage ist. Ja, also wie würdest du dem zustimmen?
Ja. Und nein, vielleicht. Also einerseits ist natürlich sozusagen das Wohnen insoweit eine andere Dimension als die Lohnarbeit, als da nicht jetzt in erster Linie Mehrwert erwirtschaftet wird durch quasi Arbeit, den sich dann jemand sozusagen einzieht und aneignet. Andererseits geht es natürlich um die Aneignung von Bodenrenten. Sozusagen die besitzende Klasse eignet sich sozusagen Bodenrenten an und muss dafür aber noch nicht mal was tun. Und das ist im Grunde der besondere Clou bei der Wohnungsfrage, dass es immer um die Aneignung von Boden geht und der Wert von Boden in bestimmten Situationen eben steigt, ohne dass die Besitzenden, also die Eigentümer, irgendwas dafür tun müssen. Und insofern werden natürlich quasi Klassenverhältnisse verschärft, manifestiert und ja, sozusagen, insoweit stimmt das schon, ja.
Dann lass uns mal ein bisschen genauer noch auf deinen Beitrag schauen. Also du stellst ja da drei wesentliche Dimensionen sozusagen dar, die die Wohnungsfrage oder die Wohnungskrise heute betreffen. Was bedeutet es jetzt, du hast es so aufgezogen, dass das Grundbedürfnis nach Wohnen mit der Realität, dass Wohnen eine Ware ist, eigentlich in Konflikt gerät? Kannst du das mal ein bisschen erklären, ein bisschen aufschlüsseln?
Ja, das kann ich gerne tun. Also das, die drei Dimensionen sind sozusagen einerseits die soziale, die räumliche und dann die planetare Dimension, habe ich das genannt. Und wir sprechen ja sagen in erster Linie über das Wohnen als sagen, den Konflikt zwischen Wohnen als Ware und dem Grundbedürfnis des Individuums zu wohnen. Also das würde ich sagen, trifft gewissermaßen diese soziale Dimension. Und die beschreibt letztlich das, womit sich auch Engels schon befasst, dass gewissermaßen das Handeln mit Wohnraum als Ware stets dazu führt, dass vor allen Dingen untere und oft auch mittlere Einkommensgruppen oder bei Engels damals eben noch Klassen sich nicht angemessen mit bezahlbarem Wohnraum versorgen können. Und das im Grunde liegt daran, dass der Wohnungsmarkt eben, auf dem die wahre Wohnung gehandelt wird, nicht wie jeder andere Markt funktioniert. Und das liegt vor allen Dingen im Grunde an den Besonderheiten des Gutes Wohnen. Ja, Wohnraum findet notwendig auf Boden statt. Boden ist eine begrenzte Ressource, die ist nicht unendlich vermehrbar, insbesondere dann auch nicht dort, wo sie gerade besonders knapp ist. Also zum Beispiel in den Innenstädten, wo alle wohnen müssen, um in der Nähe von Arbeit und sozialen Einrichtungen zu sein. Da der Wohnraum dort also knapp ist oder Boden knapp ist, kann er auch nicht in dieser Knappheitssituation ganz besonders schnell vermehrt werden. Das braucht sehr viel Wissen, das braucht sehr viel Kapital, das hat nicht jeder. Und entsprechend sozusagen stellen wir Knappheiten fest, immer genau dort, wo der Wohnraum knapp ist.
Das ist die räumliche Dimension.
Das ist eigentlich die räumliche Dimension, die führt aber auch sozusagen zur sozialen Dimension, weil sozusagen genau diejenigen, die quasi sozusagen ihn besonders dringend brauchen, ihn dann eben auch nicht bezahlen können, denn dann steigen die Preise und das führt quasi notwendigerweise dann dazu, dass diejenigen aus dem Wohnungsmarkt verdrängt werden, die dort eigentlich Wohnraum brauchen. Ja, insofern trifft das eben immer, also der Markt ist gerade dort, wo der Wohnraum gebraucht wird, nicht in der Lage, Wohnraum zu günstigen Preisen anzubieten. Und genau deshalb werden im Grunde untere Einkommensgruppen aus dem Markt verdrängt. Und das führt insoweit oft zu Prozessen sozialer Segregation, aber eben auch zu Wohnungsarmut beispielsweise.
Jetzt hast du es ja, du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz auch angeschnitten. Warum hat sich denn da jetzt in den letzten, sag ich mal, 5 Jahren, wo ja alle sozusagen politischen Akteure diese Wohnungskrise ja auch auf dem Schirm haben und immer ins Wahlprogramm schreiben, warum hat man das dann nicht geschafft, da sozusagen irgendwas an dieser Ebene sozusagen zu ändern?
Tja, weil gewissermaßen, da muss man im Grunde auf die Maßnahmen schauen, die ergriffen werden. Der erste ist ja in der Regel bauen, bauen, bauen. Ja. Das ist die Maßnahme, auf die sich im Grunde alle Akteure einigen können. Und meine Interpretation ist, weil das alle am wenigsten kostet. Genau. Ja, also sozusagen diejenigen, die Wohneigentum, die Wohnungen vermieten, müssen gewissermaßen nicht Preisregulierungen in Kauf nehmen. Diejenigen, die wohnen, müssen ihre Wohnfläche nicht reduzieren. Und die Bauwirtschaft sozusagen und die Grundeigentümer freuen sich an steigenden Preisen beziehungsweise an konjunkturellen Anreizen. Das ist im Grunde ein Programm, was in dieser Hinsicht auf jeden Fall Wirkung verspricht, auch schnell Wirkung verspricht. Aber das hilft überhaupt nicht dazu, dass die Preise sinken. Also stellen wir uns vor, wir wohnen mitten in Berlin dort, oder ich besitze eine Wohnung mitten in Berlin. Am Rand von Berlin werden jetzt Wohnungen gebaut. Ich werde mutmaßlich als Vermieterin nicht auf die Idee kommen, deshalb den Preis für meine Wohnung, die sozusagen für die Vermietung zu reduzieren. Ja. Das passiert einfach nicht. Das ist, dann kann man eigentlich empirisch beobachten, dass die Preise nicht sinken, nur weil Wohnraum gebaut wird. Insofern löst das Bezahlbarkeitsproblem überhaupt nicht.
Ja, und was sozusagen ja noch hinzukam, wenn man jetzt, war natürlich einfach, dass die Schock sozusagen, also mit dem Ukraine-Krieg, aber jetzt auch nochmal mit dem Iran, weiß ich noch nicht, kann man vielleicht noch nicht ganz sehen, aber dass natürlich da auch einfach das Bauen unglaublich verlangsamt wurde oder ständig Sachen fehlen, oder sozusagen. Also deshalb ist jetzt meine aus meinem anekdotischen Wissen sozusagen, ja, dass auch viele einfach warten. Also ein Freund von mir sitzt seit, ich glaube, 3-4 Jahren in einer Ersatzwohnung, weil die andere, wo er eigentlich wohnt, sozusagen renoviert werden soll, und das passiert aber nicht.
Ja, natürlich, sagen, es gibt viele Probleme, warum das Bauen langsam geht, auch beispielsweise, je nachdem, wohin wir schauen, dann gibt es Fachkräftemangel beispielsweise, das Bauen wird auch teuer, also Materialien sind teuer, natürlich gibt es diese Probleme alle. Aber aus meiner Sicht setzt das am falschen Problem an. Es fehlen nicht überall Wohnungen. Es stehen auch sehr viele Wohnungen leer. Ein Problem ist, wir nutzen gewissermaßen den vorhandenen Wohnraum zu schlecht. Es gibt sozusagen oft keine Hebel, um sozusagen Zweckentfremdung von Wohnraum durch spekulativen Leerstand zu beenden. Das ist ein Ansatzpunkt. Wie gesagt, das Hauptproblem für die Bezahlbarkeit besteht im Bestand. Neugebaute Wohnungen sind in der Regel auch sehr viel teurer. Ja. Was wir denn, wenn dann bräuchten, wären sozusagen belegungsgebundene, preiswerte Wohnungen. Und auch davon entstehen, also Sozialwohnungen könnte man sagen, die quasi öffentlich gefördert sind. Aber auch davon entstehen viel zu wenige und viel zu langsam. Und auch die sind oft teurer als die Wohnungen im Bestand.
Und jetzt sind wir von den zwei Dimensionen ein bisschen nochmal eine Theorieebene weiter weggegangen und ein bisschen in die Praxis, aber die dritte Dimension, die du beschreibst, ist ja die Bedeutung fürs Klima, also die Wohnungskrise hat. Vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen
ausführen. Genau, ich will vielleicht auch nochmal kurz zurückgehen zur räumlichen Dimension, weil eine Sache ist mir da auch noch wichtig. Also wir haben jetzt viel über die quasi wachsenden Städte gesprochen, wo Wohnraum knapp ist. Das Problem, was man aber auch sehen kann, also der Wohnungsmarkt ist gewissermaßen einerseits dysfunktional, um quasi alle angemessen mit Wohnraum zu versorgen. Man würde ja sagen, ein Markt funktioniert dann, wenn er sozusagen die Leistung oder die Ware angemessen für alle zu fairen Preisen bereitstellt. Das funktioniert offenbar in sozialer Hinsicht schon nicht, weil quasi die Vermieter die Preise das für Wohnraum anheben können, ohne dafür auch nur irgendwas zu tun, ja, nur weil der Bodenpreis eben steigt. Dysfunktional ist der Wohnungsmarkt aber gewissermaßen auch in der räumlichen Hinsicht. Einerseits eben mit Blick auf diese sozialräumlichen sozusagen Segregations- oder Spaltungsmomente, die ich vorhin beschrieben habe, aber auch, wenn wir mal in Räume gucken, wo gerade der Wohnungsmarkt gewissermaßen nicht floriert, also wo es Leerstand gibt, wo man nichts verdienen kann mit Wohnraum, dann kann man beispielsweise, und da komme ich jetzt quasi aus einer stadtplanerischen Perspektive, beobachten, dass dort auch sozusagen bestimmte Investitionen in den Wohnungsmarkt gar nicht mehr getätigt werden. Ja, es wird nicht energetisch saniert, es wird nicht sozusagen stadterhaltend saniert, es wird auch nicht in Denkmalschutz investiert, weil sich das eben alles gar nicht lohnt. Ja, also aus einer gesellschaftlichen Perspektive, die sagt, wir brauchen, also Wohnraum bestimmt im Grunde im Wesentlichen unsere räumliche Umwelt, stellen wir fest, dass der Wohnungsmarkt, wenn wir das Wohnen alleine im Wohnungsmarkt überlassen, im Grunde auch nicht dafür sorgt, dass wir lebenswerte Städte haben und dass wir ja Wohnraum haben, der quasi dazu beiträgt, dass die Städte lebenswert sind.
Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also was wären so Regionen?
Naja, ich komme ja aus Thüringen und wenn ich da gewissermaßen durch so manche Städte laufe, dann sehe ich tatsächlich, dass da in ganz vielen Ortskernen in die Immobilien, auch in die Wohnimmobilien nicht mehr investiert wird. Dass dort eher Leerstände sind, weil es sich eben auch dann nicht mehr lohnt, den Wohnraum zu sanieren. Und nicht nur, weil die Menschen wegziehen, aber es lohnt sich auch einfach nicht zu investieren. Dann wird lieber ein Einfamilienhaus am Rand des Ortes gebaut, weil das quasi schneller geht, anstatt dass man quasi stadterhaltend in der Innenstadt saniert. Und das schafft wiederum Probleme aus einer räumlichen Perspektive. Und diese, also wenn das passiert, und das kann man auch in vielen Städten beobachten, dann hat man im Grunde mit öffentlichen Geldern sanierte sozusagen Innenstädte und Wohngebäude, die aber oftmals auch leer stehen. Mhm. Ja, und das ist im Grunde verrückt, dass wir ganz viel öffentliche Gelder in die Hand nehmen, um hier privates Immobilieneigentum mit aufzuwerten, und das im Grunde auch völlig akzeptiert ist, dass man das braucht, weil der Wohnungsmarkt alleine oder der Immobilienmarkt alleine es eben nicht richtet.
Und das finde ich so interessant, weil gerade dann bei jetzt so, wenn wir von einer ostdeutschen mittleren Stadt oder so reden, ja, ist es dann nicht auch einfach ein demografisches Problem, dass du da einfach nicht mehr genug Leute hast, die zum Beispiel, also dass die Nachfrage einfach nicht so groß ist sozusagen für den Wohnungsmarkt, oder würdest du das anders sehen?
Nee, das Problem gibt es natürlich schon. Wenn da weniger Leute da sind, dann kann ich auch natürlich weniger vermieten. Das ist völlig klar. Da muss ich aber mit dem Bestand, den ich habe, natürlich irgendwie klug umgehen. Und in allererster Linie beispielsweise dann investieren in eine Sanierung von Beständen in den Innenstädten oder in den Ortskernen, anstatt auf der grünen Wiese eben neue Einfamilienhäuser zu bauen. Und wenn ich das dem Markt überlasse, dann tut er, wo es sich am leichtesten Geld verdienen lässt. Und sozusagen geht in Richtung Einfamilienhaus, anstatt zu sagen, ich habe hier vielleicht ein Haus in der Innenstadt und versuche das so zu sanieren, dass eine Familie gut drin leben kann.
Also, und das verbindet sozusagen auch diese sehr unterschiedlichen regionalen Konstellationen, ja, also wie du sie jetzt beschreibst, zum Beispiel in einer kleineren Stadt in Ostdeutschland und irgendwie in einer Großstadt wie Berlin oder Hamburg, wo ja sozusagen eine ganz andere Dynamik herrscht, ne? Aber sozusagen in beiden Fällen überlässt man es eben ein Stück weit dem Markt und bekommt Ergebnisse, die man sozusagen nicht will.
Ja, wir haben im Grunde sozusagen zwei unterschiedliche Arten von Wohnungsfragen. Das eine sind eher quantitative Wohnungsfragen. Da fehlen wirklich Wohnungen in bestimmten Preissegmenten, in der Regel im unteren und im mittleren Preissegment für Familien beispielsweise oder auch sozusagen Alleinerziehende, die quasi günstigen Wohnraum brauchen. Also die Gruppen, die besonders betroffen sind von den sozialen Ausgrenzungen, also von den sozialen Schwierigkeiten am Wohnungsmarkt. Und in anderen Regionen haben wir vor allem qualitative Wohnungsfragen. Also da fehlt es dann eben an barrierefreiem Wohnraum, der bezahlbar ist. Da fehlt es an energetisch saniertem Wohnraum, der bezahlbar ist. Und tatsächlich in den ländlichen Regionen sehr, sehr oft auch an Mietwohnraum. Ja. Ja, weil sozusagen alles Wohneigentum ist. Mhm. Wer aber eine Mietwohnung braucht, aus welchen Gründen auch immer, hat ganz große Schwierigkeiten, qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und das sind so Wohnungsfragen, die quasi in der Debatte über die Wohnungsversorgung kaum stattfinden, auf die man aber dringend den Blick richten muss und die der Wohnungsmarkt alleine eben auch nicht richtet.
Und jetzt, ich meine, jetzt haben wir dir das ein bisschen erstmal geglaubt, dass der Wohnungsmarkt, also dass das einfach alles über den Markt organisiert ist, aber muss man nicht gerade in Deutschland auch eigentlich sagen, naja, es gibt städtische Wohnungsbauunternehmen, es gibt Regulierungen, Mietobergrenzen, ja und so weiter, also reicht es nicht? Also haben wir nicht schon sozusagen mal ganz naiv gefragt, genug staatliche Eingriffe da, die da versuchen, was zu machen?
Also aus meiner Sicht ist der Wohnungsmarkt als solcher nicht unbedingt reguliert. Wir haben sozusagen bestimmte Instrumente, mit denen das Mietrecht, sozusagen das Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern reguliert wird. Da gibt es natürlich quasi sozusagen einen Schutz des Mieters oder der Mieterin im Vertragsverhältnis, und wir haben auch kommunale Wohnungsunternehmen, das sind aber alles gar keine Eingriffe in den Wohnungsmarkt als solcher. Wenn das wäre ein Eingriff, wenn man beispielsweise Mietpreise deckeln würde, wäre das natürlich ein Eingriff tatsächlich in den Wohnungsmarkt. Aber das findet ja nun gerade überhaupt nicht statt. Ja,
und jetzt auch gerade behauptet mit den Mietobergrenzen, aber die wurden natürlich auch wieder gekippt.
Und die Mietpreisbremse als solche ist eigentlich die Verhinderung von Wucher in einer besonders unfairen Knappheitssituation. Ja, und insofern ein Schutzverhältnis und weniger jetzt eine direkte Marktregulierung.
Ja, verstehe. Das ist sozusagen, das sind die verschiedenen Dimensionen des Problems, und natürlich, was wir jetzt da auch noch nicht gesagt haben, es betrifft natürlich, finde ich, muss man immer auch irgendwie nochmal herausstellen, die Ärmsten leiden natürlich am härtesten darunter. Ne? Also das ist sozusagen, ja, einfach, um es nochmal so gesagt zu haben. Jetzt ist es so, dass du ein anderes Verständnis vorschlägst, um quasi einen Lösungsansatz erstmal zu suchen, wie man eigentlich rauskommt aus dieser Wohnungskrise, der nachhaltiger ist. Und du schlägst da den Begriff der Infrastruktur vor. Warum?
Ja, genau. Ich schlage vor, dass wir das die Wohnungsversorgung als solche und nicht nur sozusagen einen Teil der Wohnungsversorgung als Infrastruktur bezeichnen und verstehen sollten. Das ist vor allen Dingen jetzt erstmal ein konzeptioneller Zugriff, der sozusagen viel damit zu tun hat, dass ich eben diese Dysfunktionalitäten der Wohnungsversorgung sehe. Die dritte hatte ich vorhin nur angeschnitten, das ist sozusagen diese planetare Dysfunktionalität, dass der Wohnungsmarkt als solches im Grunde auch nicht hinkriegt, dafür zu sorgen, dass wir mit unseren ökologischen Ressourcen so umgehen, wie wir das gesellschaftlich im Grunde erwarten. Ja, weder mit Blick auf Klimaneutralität noch mit Blick auf Flächenverbrauch. Also der Wohnungsmarkt ist für eine sozusagen sozial und intergenerational gerechte Wohnungsversorgung nicht geeignet. Wenn wir uns klar machen, alle müssen wohnen, dann meine ich damit, erstens, jeder braucht Wohnung und zweitens, unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass alle mit bezahlbarem, angemessenen Wohnraum versorgt werden, zum Beispiel damit sozusagen die Reproduktion der Arbeitskraft stattfinden kann. Ja? Also wir brauchen alle Wohnraum. Und es gibt viele andere Dinge, die brauchen wir auch, zum Beispiel Wasser oder Energie. Und es wird wahrscheinlich niemand widersprechen, wenn wir sagen, das sind kritische Infrastrukturen, um die kümmern wir uns als Gesellschaft. Und da haben wir auch bestimmte sozusagen Eingriffsregelungen, die dafür sorgen, dass das für alle angeboten wird in angemessenem und vor allen Dingen auch bezahlbarem Maß. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren ja auch gesehen, ne? Als es sozusagen zu den Energiekrisen kam. So, beim Wohnen scheint das nicht so zu sein. Und das ist überraschend, weil Wohnen eigentlich sozusagen sehr viel gemeinsam hat mit diesen Infrastrukturen. Ja. Und also ich habe schon gesagt, Boden ist eine begrenzte Ressource. Alle brauchen Wohnen, also funktional gesehen ist das ganz ähnlich wie bei Wasser oder beispielsweise Energie oder Mobilität. Aber Wohnen ist auch sozusagen sehr schwer für einen alleine herzustellen. Es ist kapitalintensiv und ressourcenintensiv. Und es funktioniert auch einfach nicht gut, es über den Markt quasi für alle kostengünstig bereitzustellen. Und insofern dann ist die Idee, dass wir mal als das Wohnen nicht in erster Linie denken als eine Ware, als ein Privateigentum, mit dem jemand berechtigterweise sozusagen in erster Linie Geld verdienen darf, sondern als etwas, was wir als Gesellschaft brauchen in einer bestimmten Art und Weise. Und genau deshalb sozusagen müssen wir darüber sprechen, nicht als in erster Linie Privateigentum, sondern in erster Linie als eine Infrastruktur, auf die wir angewiesen sind.
Und was würde das heißen? Also wie könnte das praktisch aussehen?
Ganz praktisch gesprochen heißt das wahrscheinlich, dass wir darüber sagen, in anderer Art und Weise eben auch eingreifen können in die Wohnungsversorgung, also gesellschaftlich gesehen, wobei ich da jetzt nicht vor allen Dingen dran denke, dass wir das alles verstaatlichen müssen. Es gibt ja viele Infrastrukturen, die gewissermaßen privat organisiert werden, aber dass eben die Regulierungen anders funktionieren
können. Kannst du dafür mal ein Beispiel nennen? Was wäre da, wo das privat?
Wo was privat organisiert ist? Zum Beispiel in der Energieversorgung wird sehr vieles privat organisiert, bereitgestellt. Und trotzdem gibt es ganz klare Vorgaben, wie die Energiegewinnung stattfindet, wie sie sozusagen angeboten wird, zu welchen Preisen das auch geschieht.
Okay, verstehe. Und so könnte man sozusagen ähnlich machen.
So könnte man beispielsweise sagen, wenn Wohnraum knapp ist, dann gibt es bestimmte Preisdecke. Das kann man sicherlich machen. Man könnte aber vor allen Dingen auch als Gesellschaft sagen, wenn Wohnungsversorgung diese Bedeutung hat, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie öffentlich angeboten wird, auch in größerem Umfang. Also sozusagen, das bedeutet natürlich auch, dass man stärker kommunale Daseinsvorsorge wieder aufbauen muss im Bereich der Wohnungsversorgung. Es bedeutet aber auch, dass wenn es Monopole gibt, die die Preise verzerren, dass man staatlich da eingreifen kann. Stichwort Vergesellschaftung.
Ja, also das ist ja sozusagen das, was jetzt in Berlin ein riesiges Thema ist, seit Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ja, dass man sagt, also man hat riesige Wohnungskonzerne hier, die sozusagen auch Finanzmarktakteure in irgendeiner Weise sind und man möchte jetzt das eigentlich wieder Vergesellschaften so. Also würdest du sagen, dass das einer der wichtigsten Schritte ist letztendlich?
Also ich denke, das kommt drauf an, in welcher Region. Ja. Denn ich sagte ja schon, die Situation in der Wohnungsversorgung ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Insofern ist das nichts, was man jetzt überall vor allen Dingen machen muss. Aber in einer Situation, in der quasi in diesem Sinne Monopole entstanden sind, wo quasi Preisbeeinflussungen auch stattfinden durch also eine große Konzentration von Marktmacht bei einzelnen Akteuren, Und in der diese Akteure vor allen Dingen auch nicht im Sinne sozusagen einer nachhaltigen und sozial gerechten Wohnungsversorgung agieren, denke ich, muss man drüber nachdenken, diese Instrumente zu benutzen. Ja, und das ist im Grunde gerade auch aus einer räumlichen Perspektive gut zu argumentieren, weil es nachgewiesen ist, dass sozusagen finanzmarktorientierte Akteure natürlich weniger Interessen daran haben, sich um soziale Quartiersentwicklung zu kümmern, dass sie quasi soziale Milieus erhalten. All das sind Fragen, die interessieren mich nicht, wenn ich vor allen Dingen am Finanzmarkt mit diesen sozusagen mit den Wohnungen Geld verdienen will. Und das unterscheidet quasi solche Unternehmen auch von kommunal und lokal operierenden Wohnungsbaugesellschaften, die in der Regel in der Region natürlich verankert sind, die ihre Mieterinnen und Mieter kennen. Und insofern muss man da sehr genau hinschauen, um welche Akteure es jetzt gerade geht. Aber sicherlich die Vergesellschaftung, so wie sie in Berlin konzipiert ist, hat für die gibt es sehr gute Gründe, und dass sagen offensichtlich politisch unter Druck die Akteure auch unter so Druck setzt, kann man ja sehen, wie dagegen operiert wird.
Ja, genau. Also darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja, also du schlägst ja hier quasi, du benutzt den Begriff auch selber, radikale Reformen vor, die ja in gewissermaßen transformative, so verstehe ich den Begriff, auch ein transformatives Potenzial haben sollen, nicht wahr? Und gleichzeitig sehen wir auch eine Situation, wo ja politisch diese Vorschläge teilweise auf dem Tisch liegen oder sogar vom Volkswillen, wenn man so will, in die Politik gegeben werden, wie in Berlin, aber sich eben nichts tut. Also wie blickst du da drauf sozusagen?
Ja, als Wohnungsforscherin und natürlich irgendwie auch als politisch interessierte Bürgerin blicke ich darauf hin, zunächst mal vor allen Dingen frustriert, ich glaube. Das ist aber nichts, wobei man stehen bleiben sollte. Deshalb eben auch der Vorschlag, man muss im Grunde die gesellschaftlichen Verhältnisse zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, Wohnraum ist eine Ware, wir müssen nach Strategien suchen, wie wir damit eben anders umgehen können und wie wir trotzdem transformativ wirksam werden können. Ich denke, den sozialen Bewegungen ist es ja gelungen, in den letzten Jahren da enormen Druck aufzubauen. Und das ist natürlich im Moment eine Herausforderung, diesen Druck aufrecht zu erhalten, scheint mir. Und all diese Vorschläge sind ja so gesehen an sich nicht neu. Ne? Also die Sozialisierung von Wohnraum wurde schon in der Weimarer Republik diskutiert, ebenso wie die Sozialisierung von der Bauwirtschaft. Das sind sozusagen auch alles Ideen, die quasi genutzt wurden. Mietendeckel gab es auch sozusagen in Berlin bis in die 1980er Jahre. Ja. Das sind alles keine neuen Ideen. Und im Grunde, wenn wir mal sozusagen historisch schauen, dann stellen wir fest, dass es gerade eben sozusagen diese Zusammenwirkung von verschiedenen dieser transformativen Elemente im Grunde waren, die dafür gesorgt haben, dass Wohnungsversorgung stabil sozial organisiert werden konnte. Und die sagen Verschärfung von Krisen in der Wohnungsversorgung beobachten wir jetzt quasi im Zuge und am Ende so einer Neoliberalisierungs- und Privatisierungsphase in der Wohnungsversorgung. Und das wieder einzuholen, ist natürlich sozusagen ein politischer Kraftakt, und die politischen Kräfte, Verhältnisse sind gerade nicht so, dass das sozusagen sehr realistisch scheint.
Und wie du bist ja, also ich weiß gar nicht, ob ich es in der Anmoderation gesagt habe, aber du bist ja in Weimar an der Uni und bist da sozusagen auch in Thüringen nah an der Politik, würde ich jetzt mal sagen, ja, und aber wie ist denn deine Erfahrung da? Also wenn wir mal ein bisschen von Berlin und DWE weggucken, also wie sind da zum Beispiel, Thüringen hatte ja lange Zeit mit Bodo Ramelow sozusagen einen linken Ministerpräsidenten, ne? Also was gab es da für Spielräume zum Beispiel? Was ist da?
Ja, die Spielräume waren natürlich gerade in der letzten Legislatur sozusagen nicht so wahnsinnig groß, weil es eine Minderheitsregierung war, und insofern die Möglichkeiten, irgendwas sozusagen sozialpolitisch und wohnungspolitisch durchzusetzen, denkbar gering waren. Gleichwohl gab es sozusagen Strategien, wie man versucht hat, also man hat versucht, den sozialen Wohnungsbau im Grunde voranzutreiben, auch quasi regionalräumlich anders aufzustellen. In Ostdeutschland ist grundsätzlich die Situation ein bisschen eine andere. Einerseits, weil quasi die Wohnungsversorgung, Wohnungsfragen so regionalräumlich gespreizt sind. Also man hat sehr stark schrumpfende Kommunen, in denen man sich vor allen Dingen um die Verbesserung der Wohnungsqualität kümmern muss, also barrierefreien Wohnraum, energetische Modernisierung und so weiter und so fort. Und andererseits sozusagen Städte, in denen wirklich bezahlbarer Wohnraum knapp ist, wie zum Beispiel in Erfurt, Weimar und Jena. Insofern braucht man da immer eine Wohnungspolitik, die quasi regionalräumlich spezifisch reagiert. Und man hat andere, zudem auch gerade in Ostdeutschland, in fast allen Kommunen eine sehr starke kommunale und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft. Ne? Das ist historisch bedingt. Ja. Und das sind im Grunde Akteure, die sozusagen sehr ansprechbar sind, auch für eine sozusagen sozial und nachhaltig orientierte Wohnungsversorgung. Und insofern ist das würde ich sagen, die Verhältnisse sind dort schon sehr anders als jetzt beispielsweise in Berlin. Auch das Interesse quasi renditeorientierter Unternehmer ist nicht, Unternehmen ist nicht unmittelbar sozusagen so wahnsinnig sichtbar im gesamten Land. Und insofern braucht man dann eine sehr kleinteilige Wohnungspolitik, die genau auf diese Spezifika eben reagiert. Das ist quasi mit einem Fokus auf energetische Modernisierung und Sanierung. Das ist vor allen Dingen das, was man da braucht in den strukturschwachen Regionen und eine Förderung von bezahlbarem Wohnraum in den eher wachsenden Städten. War das der Versuch mit den eben Mitteln, die man hatte im Zuge von Minderheitsregierung, Covid-Pandemie, Ukraine-Krise, sozusagen ist es nicht die beste Zeiten, um tatsächlich eine fortschrittliche Wohnungspolitik zu machen.
Ja, lass uns vielleicht da auch nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Also wenn du jetzt, du hast es ja erwähnt, die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, auch Genossenschaften, das ist ja nicht so, dass es diese Akteure nicht mehr gibt sozusagen. Ja, und also wie würdest du sagen, welche Rolle können die auch spielen, im sozusagen Verbund mit der Politik, um so eine sozusagen auch Transformation mit herzustellen? Also gibt es da noch sozusagen andere Wege als das reine, okay, wir müssen jetzt erstmal vergesellschaften, sondern wie kann man mit den Akteuren da zusammenarbeiten, die schon da sind?
Wie gesagt, ich denke, es ist nicht ein entweder ein oder, und das ist vor allen Dingen die Frage, wo spreche ich gerade und über welche Wohnungsversorgungsregion denke ich eigentlich gerade nach? Und in jedem Fall würde ich aber sagen, sind genossenschaftliche und kommunale Wohnungsunternehmen sozusagen die zentralen Ansprechpartner, ja, also weil sie ja vor Ort sind, weil sie sozusagen, das gilt jetzt vor allen Dingen für die Genossenschaften, natürlich auch von der Mietermitbestimmung tatsächlich leben oder von der Mitbestimmung der Wohnenden. Weil sie insofern auch ja gewissermaßen geschützt sind vor einer Privatisierung als Genossenschaften. Ja. Dann sind die Hürden erstmal sehr viel größer und sich selber verpflichten, in aller Regel Wohnraum bezahlbar zu erhalten. Und das ist im Grunde das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Ausweitung nicht profitorientiert bewirtschafteter Bestände. Und das können genossenschaftliche sein, das können aber auch sozusagen Wohnprojekte sein, alternative Wohnformen, Mietshaussyndikats oder eben auch kommunale oder öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, die allerdings, und das denke ich, ist auch oft ein Thema in großen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, natürlich sozusagen von der demokratischen Mietermitbestimmung mitbestimmt werden können, denn nur das ist das, was langfristig auch von der Privatisierung eben schützt. Also in der Geschichte haben wir das gesehen, dass alleine, dass Bestände kommunal sind, hilft nicht gegen eine Privatisierung und eine Anhebung der Mieten. Es braucht schon auch eine Mietermitbestimmung und eine politische Steuerung, die eben dafür sorgt, dass diese Bestände auch langfristig bezahlbar bleiben.
Also eine Demokratisierung dieser Institutionen selber nochmal stark. Ne?
Absolut, genau.
Und jetzt ist es aber, ich meine, wie kann man sich das praktisch vorstellen, wenn man jetzt, also wir wissen ja irgendwie auch alle, dass es eine wahnsinnige Finanzierungskrise in den Kommunen selber gibt, weil ja aus 1000 Gründen und eigentlich überall Kürzungen und Sparzwang herrscht. Also welche Möglichkeiten gibt es denn da, wenn du das sagst, eine Ausweitung sozusagen zum Beispiel von städtischen kommunalen Wohnungsbestand? Also ja, wie siehst du das? Gibt es da überhaupt Spielraum momentan unter den derzeitigen Bedingungen?
Na, die sozusagen finanziell sind die Kommunen in der Tat gerade natürlich denkbar knapp. Ich glaube aber, wenn man so reinhorcht in das, was die Kommunalen selber, was die Kommunen selbst sagen, dann finden die mittlerweile schon auch, dass es sozusagen ein Kardinalfehler war, diese Wohnungsbestände zu veräußern und dass sie die dringend wieder ausweiten müssen. Dafür gibt es natürlich gibt es Instrumente. Also wir müssten dazu das Vorkaufsrecht deutlich ausweiten und wieder nutzbar machen für die Kommunen.
Also Vorkaufsrecht heißt?
Genau, Vorkaufsrecht bedeutet, dass die Kommune im Grunde, wenn ein Grundstück oder eine Liegenschaft zum Verkauf steht, dass das erst den ersten Zuschlag hat und das dann eben auch erwerben kann zu bestimmten besonderen Konditionen. Also das ist ein Instrument, wo die Kommune durchaus, wo die auf der Bundesgesetzgeber einfach gefragt ist, muss einen langfristigen Liegenschaftsfonds entwickeln und einfach auch Grundstücke eben und Liegenschaften erwerben, nichts mehr verkaufen. Und stattdessen in Erbpacht vergeben, also sozusagen den Grund und Boden selber weiterhin behalten und natürlich eine kommunale Ausfinanzierung, die das ermöglicht, ist was auf Seiten des Bundes, wo es quasi Bundes eine Verbesserung der bundesseitigen Finanzierung oder landesseitigen Finanzierung der Kommunen eben braucht.
Und vielleicht nochmal, wie auch immer, also auch eine Frage, weil ich habe das jetzt in der Vorbereitung, war mir das gar nicht so klar, nochmal, dass du dir den Ostdeutschland-Bezug so hast, aber wenn wir dich einmal da haben, ist es ja irgendwie auch spannend, darüber nochmal zu sprechen. Also wenn wir wissen ja jetzt alle, was dieses Jahr an Landtagswahlen ansteht und wie die AfD sozusagen in vielen Bereichen da irgendwie an Fuß gewinnt, ne? Also aus deiner Perspektive, was würde denn, ich weiß jetzt nicht, ob du das Wahlprogramm der AfD kennst, aber was ist denn da eigentlich, gibt es, also was ist von diesen Akteuren eigentlich zu erwarten, wenn wir da auf die Wohnungskrise schauen?
Ja, das ist im Grunde dramatisch. Also wenn man sozusagen beim letzten Landtagswahlkampf durch Thüringen fuhr, dann sah man schon Probleme, sozusagen Wohnraum schaffen durch konnte man dann dramatische Plakate sehen, die auf denen eben im Grunde stand, wir schaffen Wohnraum, indem wir Remigration machen. Mhm. Ja, also das Programm ist im Grunde sozusagen Privatisierung und Vermarktlichung von Wohnungsversorgung und eine Remigration. Also da wird im Grunde die Idee das Narrativ entwickelt, den Wohnraum nehmen uns diejenigen weg, die zu uns kommen. Mhm. Und dadurch eben, ja, rassistische und Vertreibungspolitik auch forciert. Im Übrigen sozusagen gibt es von der AfD Vorschläge zur Veränderung der, also Gesetzesveränderungen in Thüringen, die besagen, dass Wohnraum nur noch für Einheimische in knappen Situationen bereitgestellt werden soll. Das bleibt dann alles relativ wolkig, wie das eigentlich passieren soll, aber ich denke, man kann sich vorstellen, wie das gemeint ist. Mhm. Ja, also das ist insofern ganz klar, dass da nicht wahnsinnig viel zu erwarten ist. Es ist eine Wohnungspolitik, die ja im Grunde einerseits auf den Markt setzt, andererseits auf eine Versorgung von denen, die schon da sind. Das sind sozusagen die wie auch immer definierten Einheimischen.
Ich verstehe. Ja, also es braucht sozusagen radikale Reformen an allen Ecken und Enden. Glaubst du vielleicht nochmal so eine ketzerische Frage? Also wie optimistisch bist du sozusagen, wenn wir jetzt uns die aktuellen politischen Entwicklungen anschauen? Also du hast es ja selber gesagt, es liegt eigentlich alles auf dem Tisch, aber jetzt sind wir wahrscheinlich in einer Phase, wo wir auch eine historische Schwäche der Linken haben, sozusagen. Ne? Also was können wir da auch tun, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt in den nächsten, also wir sprechen heute an dem Tag, an dem die Bundesregierung ein Reformpaket auf den Weg gebracht hat, wo zum Beispiel die Vergesellschaftung, die in Berlin ja vom Volksentscheid geplant ist, sozusagen jetzt, einfach unterbunden werden soll, wie Friedrich Merz gesagt hat. Also was können wir eigentlich tun angesichts dieser politischen Lage?
Ja, also es ist natürlich irgendwie interessant, dass sozusagen durch ein Bundesgesetz das Grundgesetz ausgehebelt werden soll. Bin ich erstmal gespannt, wie das eigentlich funktionieren wird. Aber das ist natürlich irgendwie eine dramatische Aussage, ja, dass das, was die Berliner Bevölkerung mehrheitlich wollte, im Grunde jetzt verboten werden soll auf bundesgesetzlicher Ebene. Insofern, das zeigt schon, die sagen, gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in der Hinsicht sind nicht besonders rosig, das ist klar, aber das ist auch das ist nichts Neues. Ja? Also der Kampf zwischen sozusagen Bodenkapital und Immobilienkapital und einem Streiten für sozial gerechte Wohnungsversorgung, der ist überhaupt nicht neu, sondern wird eben schon lange gekämpft. Und man kann wohl auch sagen, dass die Phasen, in denen das anders reguliert war, sehr, sehr kurz waren, historisch gesehen. Also so eine sozusagen Mietenregulierung in der Weimarer Republik, die war sozusagen auch damals sehr umkämpft. Und wir denken, wenn wir über die Weimarer Republik denken wir meistens an ganz viel Neubau. Das Besondere aber tatsächlich war der Mieterschutz, der damals aufgebaut wurde. Und es ist dann sozusagen während der Weimarer Republik gelungen, im Grunde allen das Narrativ aufzubauen, dass das eigentlich eine Wohnungszwangswirtschaft ist. Also ein unlegitimer Eingriff in die Wohnungsversorgung. Das ist ein diskursiver Erfolg, der im Grunde bis heute sich durchzieht. Also immer, wenn wir versuchen, Wohnungsmarkt zu regulieren, um eben Wohnungsversorgung als Infrastruktur zu sichern, ist das eigentlich ein illegitimer Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum. Und das Absurde daran ist ja, dass wir sagen, das Grundrecht auf Eigentum dann verstanden wird, nicht als ein Recht auf Eigentum. Und das wird ja gar nicht angegriffen dadurch, sondern als das Recht, dass ich mein Eigentum unbegrenzt zu Profitmehrung nutzen darf. Genau. Ja? Und genau das ist ja eigentlich das, was sozusagen das Grundrecht auf Eigentum gar nicht besagt. Und insofern, dieser diskursive Erfolg, der wirkt bis heute und der wird auch immer gezogen und das, was eben im Grunde gelingen muss. Und ich denke, das ist einfach, nutzt jetzt gar nichts, auch zu sagen, dass man daran verzweifelt, ist dafür eben weiter zu streiten, das im Grunde aufzubrechen und auch, du hast vorhin über die Klassendimensionen gesprochen, im Grunde deutlich zu machen, dass man tatsächlich hier diesen Konflikt politisch immer wieder thematisieren muss. Denn was mich so frappiert, ist, dass im Grunde in jeder Wahl zwar das Thema wichtig ist, aber wahlentscheidend ist es offenbar selten. Also erst recht nicht auf Bundesebene, also wenn dann überhaupt auf kommunaler Ebene, aber Wohnungsversorgung, Stadtentwicklung spielt eigentlich in Bundestagswahlen kaum eine Rolle. Dabei, wie wir jetzt sehen, du hast es gerade angesprochen, was die Bundesregierung gerade gestern angekündigt hat, nimmt die Bundesebene da maßgeblich drauf Einfluss. Und insofern müssen wir natürlich dafür streiten, dass das Thema weiterhin politisch wahrgenommen wird und auch eine Frage ist zwischen sozusagen Besitzenden und Nichtbesitzenden in der Regel es nicht gelingt, die Interessen der Mieterinnen und Mieter und der unteren Einkommensgruppen da durchzusetzen.
Wobei ich jetzt, da hätte ich jetzt fast einen positiveren Blick drauf, also weil das linke Akteure ja gerade, wenn wir sozusagen, und das wäre für mich eigentlich auch so ein bisschen nochmal der Lichtblick so ein bisschen, ne, auf diese ganze Wohnungskrisenfrage ist ja nämlich, dass man genau damit ja eigentlich schon Wahlen gewinnen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel nach New York zu Mamdani schauen, ja, oder ne, sozusagen auch in Berlin ja, auch der Bundeswahlkampf der Linken sozusagen auch ganz klar mit dem Mietenfokus, ja, mit also Brot- und Butterthemen in Anführungszeichen und eines war eben die Wohnungskrise. Also siehst, da ist ja auch Musik drin sozusagen.
Das stimmt, da ist Musik drin, die muss unbedingt aber halt lauter gespielt werden. Und ich denke, dass tendenziell sozusagen bei nationalen Wahlen, das eben aus dem Blickfeld gerät auf Landesebene und da ist glaube ich aber Berlin und Hamburg sind dann da irgendwie Sonderfälle, Auf Landesebene ist das sehr, sehr schwer, das zu thematisieren und man darf sich auch man darf nicht vergessen, dass dann ein großer Prozentsatz der Bevölkerung tatsächlich auch selber Wohneigentum besitzt, auch sozusagen ganz andere Interessen hat. Also die Interessenslage ist ja gar nicht so eindeutig. Es gibt auch viele Menschen, die haben ihre Altersvorsorge angelegt in sozusagen in Aktien, die quasi bei den finanzmarktorientierten Akteuren natürlich der Wohnungsversorgung mit drin sind. Also dann wir haben es mit einer sehr komplexen Gemengelage an Interessen zu tun, die da im Spiel sind. Und das ist sehr schwer, das gewissermaßen aufzubrechen und am Ende nicht dann wieder in einer Situation zu landen, wo es irgendwie heißt, da droht eigentlich sofort der Sozialismus und die Verstaatlichung meines Einfamilienhauses. Das ist ja quasi der ideologische Graben, der dann sofort aufgemacht wird. Und das ist sehr schwer, im Grunde da mit umzugehen.
Jetzt bin ich ganz unglücklich, weil eigentlich wollte ich mit was Positivem enden und jetzt sind wir doch wieder bei was Negativem
gelandet. Aber ehrlich gesagt, tut mir jetzt leid, weil so habe ich es nicht gemeint. Ich finde tatsächlich auch, dass es sehr beeindruckend ist, wie der Linken das gelungen ist. Ich finde auch, dass die sozusagen gegenwärtigen Zahlen in Berlin ja dafür sprechen, dass das ein Thema ist, mit dem sich auch Wahlen gewinnen lässt. Und insofern, darauf blicke ich tatsächlich sehr positiv,
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Barbara, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke dir.
Schön, dass du da warst.
Dankeschön.